Heute geht es auch um ein Fest, um das erste Wunder, das Jesus getan hat. Wenn man dem Johannesevangelium folgt, ist es das erste Wunder, was er öffentlich getan hat. Und ausgerechnet ein Wunder, wo man sagt, braucht man solche Wunder? Wasser in Wein verwandeln? Ich meine, mancher würde sich das vielleicht wünschen, aber ob es für die Leute dann gerade gut wäre, die sich das wünschen, das fragt man sich dann. Alkohol ist ja schon ein großes Problem in unserer Zeit und in unseren Breitengraden und das sollte man auch nicht verschweigen. Also es geht um die Hochzeit zu Kana. Ich lese gleich den Text vor und ich habe so das Gefühl, das ist die Anti-Veranstaltung zu meiner Hochzeit, weil bei meiner Hochzeit gab es gar keinen Alkohol. Manche erinnern sich, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, weil mein Onkel war Alkoholiker und ich habe zu der Zeit ein 16-jähriges Mädchen betreut, die Alkoholikerin war und die wollte ich gerne einladen. Und dann habe ich gesagt, aus Rücksicht auf sie gibt's dann eben gar keinen Alkohol. Ihr glaubt nicht, was das für einen Proteststurm bei unseren Eltern ausgelöst hat. Sie feiern die Hochzeit und es gibt keinen Wein und nichts und gar nichts. Nein, wirklich gar nichts. Also es war schon ein Kampf. Aber ich bin im Nachhinein immer noch sehr froh. Die Feier war schön und fröhlich, auch ohne Alkohol. Ich würde jetzt auch nicht sagen, man darf nicht mit Alkohol feiern. Im Gegenteil. Aber aus Rücksicht. Mein Schwiegervater war sowieso dafür. Der war sein Leben lang im Blauen Kreuz Mitglied. Blaues Kreuz sagt euch vielleicht was. Eine Arbeit in christliche Arbeit, die sich mit alkoholkranken Menschen beschäftigt. Auch hier in Marburg. Sehr gute Arbeit macht. In der Wilhelmstraße hinter Ahrens. Ich sage das mal, weil vielleicht kennt ihr Leute, vielleicht gibt's auch Leute, die Probleme haben unter uns. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Man kann ja auch über Probleme reden und Probleme lösen und Abhängigkeiten überwinden. Ich habe da mal eine Zeit lang gewohnt und auch sehr eng mit Alkoholkranken dann zu tun gehabt. Mein Schwiegervater war freiwillig, er hatte nie ein Alkoholproblem, aber hat schon als junger Mann, ich glaube mit 17 Jahren, unterschrieben, dass er keinen Alkohol trinken will. Einfach aus Solidarität mit denen, die mit Alkohol Probleme haben. Und wenn wir dann sonntags mittags gemütlich gegessen haben und ich mein Schnitzel gegen meinen Schwager verteidigen musste, der hatte nämlich die Angewohnheit beim Beten, mal eben schnell den Gabel in das Fleisch auf dem Nachbarteller zu stecken. Musste man also immer so beten. Dann gab's ein Glas Wein und mein Schwiegervater hat nicht mitgetrunken, sein Leben lang. Also muss man ihm sehr hoch anrechnen. Ich erwähne das, weil wenn wir jetzt über Wein reden und Wein in Überfluss, 600 Liter Wein, ich glaube, die andere Seite darf man nicht aus dem Blick verlieren. Alkohol kann auch ein Riesenproblem sein. Und wenn ihr Leute kennt, wenn ihr da Hilfe anbieten wollt, es gibt gute Stellen, wo man Hilfe bekommen kann. Das ist die Vorrede. Jetzt zu der Feier. Ich lese mal den Text vor. Das Fest beginnt, so heißt die Überschrift in das Buch über Johannes 2. Das Fest beginnt. Nicht nur dieses eine Hochzeitsfest, sondern auch das Fest des ganzen Wirkens von Jesus. So will ich das jetzt mal interpretieren. Die Jünger sind gerade berufen und dann heißt es, am dritten Tag danach wurde eine Hochzeit gefeiert im Dorf Kana in Galiläa. Die Mutter von Jesus war auch dort. Auch Jesus und seine Schüler wurden zur Feier eingeladen. Als während des Festes der Wein zur Neige ging, sagte die Mutter von Jesus zu ihm, der Wein geht ihnen aus. Jesus antwortete, was hat das mit mir und mit dir zu tun, liebe Frau? Der Zeitpunkt, wo ich eingreife, ist noch nicht gekommen. Daraufhin sagte seine Mutter zu den Bediensteten, tut genau das, was er euch aufträgt. In dem Haus standen aus Wein gehauene Behälter, 6 an der Zahl. Sie waren dazu da, Wasser aufzubewahren, das nach jüdischem Brauch zur rituellen Reinigung verwendet wurde. Jeder dieser Behälter konnte gut 100 Liter aufnehmen. Da sagte Jesus zu ihnen, füllt diese Behälter mit Wasser. Da füllten sie sie bis an den Rand. Als sie das getan hatten, sagte er, schöpft jetzt etwas ab und bringt es zum Festveranstalter. Das machten sie. Der Festveranstalter kostete den Wein, ohne zu wissen, woher dieser kam. Die Bediensteten, die das Wasser in die Behälter gefüllt hatten, wussten es aber. Da rief er den Bräutigam zu sich und er sagte zu ihm, normalerweise ist es so, dass man den guten Wein zuerst serviert. Und wenn die Leute dann etwas angetrunken sind, dann kann man den nicht ganz so guten Wein auftischen. Also eine Haushaltsregel für alle von uns, die mal mit Wein was zu tun haben. Erst den guten, dann den schlechten. Du aber hast es genau umgekehrt gemacht. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Dies war das erste öffentliche Wunderzeichen von Jesus. Er verbrachte es in Kana in Galiläa. Damit stellte er seine große Macht und Herrlichkeit zur Schau. Seine Jünger setzten von diesem Zeitpunkt an ihr Vertrauen auf ihn. Erstens, man muss die Feste feiern. Hochzeiten sind ja ganz spannende Ereignisse schon im Vorfeld. Was ziehe ich an? Was schenke ich? Fürs Brautpaar ein bisschen anders, die Spannung. Wen laden wir ein? Wer sitzt wo? Was kommt auf uns zu? Wie viel Geld müssen wir irgendwo herkriegen? Oder wer bezahlt hinterher das schöne Fest? Im Orient noch etwas anders. Oder Roland war gerade in Indien. Da war eine Hochzeit mit 1000 Gästen. Das sind dann etwas andere Dimensionen. Ich glaube, auch türkische Hochzeiten in Deutschland haben mehr Gäste als deutsche Hochzeiten. Wer schon mal auf einer war, kann das bestätigen. Im Orient feiert das ganze Dorf mit, feiert alles mit, was irgendwie gerade noch in der Gegend ist. Man wird also offen eingeladen. Es ist nicht so ein begrenzter Kreis, wo man dann die Namensschildchen auf den Plätzen hat, sondern jeder ist willkommen. Und auch Jesus und seine Jünger, die er gerade erst berufen hat. Also der christliche Dienst für die Jünger mit Jesus fängt eigentlich mit einer Riesenfeier an, die sie noch nicht mal selbst veranstalten müssen. Sie sind eingeladen als Gäste auf dieser wunderbaren Hochzeit. Vom Brautpaar wissen wir leider nichts. Schade, das ist ja immer die spannendste Frage, ne? Wer heiratet denn da wen und geht das eigentlich gut und alles, was so dazugehört, wissen wir nicht. Jesus, die Mutter von Jesus, die Jünger von Jesus, alle sind zu dieser Hochzeit eingeladen. Es gibt einen Wedding Planner, es gibt einen Verantwortlichen für dieses Fest, der sozusagen für alles zuständig ist. Der taucht in dem Moment auf, wo der Wein ausgeht und natürlich alle sagen, wer hat denn das geplant, dass wir jetzt zu wenig Wein haben. Man kann doch wissen, wie so eine Feier abläuft. Wir wissen nicht, warum der Wein ausging. Entweder die Leute hatten an dem Tag richtig Durst und haben mehr getrunken als sonst oder es war eine arme Familie, die nicht viel Geld hatte und gehofft hat irgendwie, dass es reicht. Wir wissen es nicht. Maria fühlt sich gleich zuständig, verantwortlich. Wir wissen auch nicht, warum. War es einfach der Gedanke, mein Sohn kann doch jetzt helfen, der kann doch jetzt mal zeigen, was er kann, so ein bisschen Mutterstolz. Der könnte doch die Situation jetzt retten. Vielleicht auch verwandtschaftliche Verhältnisse, dass ihr das peinlich war, dass da kein Wein mehr ist. Sie fühlte sich jedenfalls zuständig. Und sie richtet sich an ihren Sohn und sagt, ganz interessant, der Wein geht ihnen aus. Als ob ihm das noch nicht aufgefallen wäre. Eine manipulative Aussage, würde ich mal sagen. Hier so versteckte Botschaften. Ich glaube, Männer wissen, wovon ich rede. Wenn Frauen was sagen wollen, kommt das nicht immer so direkt rüber. Sie hätte ja auch sagen können, Jesus, pass mal auf. Erstens, du guckst jetzt nach dem Wein. Zweitens, du machst jetzt ein Wunder. Drittens, hinterher freuen sich alle oder was weiß ich. Macht sie nicht. Sie sagt nur, der Wein ist alle. Und Jesus antwortet, bei Luther steht dann Weib. Was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist leider in Laufe der sprachgeschichtlichen Entwicklung fast schon beleidigend. Was im Urtext steht, ist sehr liebevoll. Ein Ehrbegriff, Frau oder angesehene Frau, was habe ich mit dir zu schaffen, sagt er auch nicht, sondern was ist das, was du eigentlich von mir willst? Hier hat Roland das so übersetzt. Was hat das mit mir und mit dir zu tun, liebe Frau? Er bringt es auf den Punkt. Er will wissen, was will sie denn jetzt eigentlich von mir? Vielleicht eine typisch männliche Reaktion? Ich denke sicher eine sehr weise Reaktion, weil Maria jetzt überlegen muss, ja, was will ich denn jetzt eigentlich? Was sie will, wird klar durch ihre Reaktion. Sie sagt den Bediensteten sofort, was er euch jetzt sagt, das tut. Also sie geht fest davon aus, Jesus wird handeln. Jetzt wird was passieren. Interessant, entweder sie kannte ihren Sohn schon so gut, wahrscheinlich nach so vielen Jahren, vielleicht auch ihr Glaube wächst an ihn, dass er etwas tun kann, was andere vielleicht nicht können. Es gibt ja einige Überlieferungen, was Jesus schon als Kind alles getan haben soll. Vielleicht stimmt da auch was von, das weiß man nicht. Er sagt, der Zeitpunkt, wo ich eingreife, ist noch nicht gekommen. Also, der Zeitpunkt wird kommen und dann wird Jesus eingreifen. Das ist ja auch das, was wir manchmal erleben. Wir erkennen das Problem, wir kennen die Not. Und dann gehen wir zu Jesus und sagen, Jesus, jetzt müsste eigentlich mal was passieren. Und dann sagt er vielleicht auch, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Und wir wundern uns und sagen, ja, aber jetzt ist doch das Problem. Jetzt musst du doch eine Lösung schenken. Sie behält den Glauben daran, dass Jesus etwas tun wird. Da stehen jetzt die Steinbehälter, die für rituelle Waschungen benutzt wurden, 6 Stück. Die werden dann nochmal gereinigt, auf die Anweisung Jesu hin mit Wasser gefüllt und dann verwandelt sich das in wunderbarsten Wein. Erklären kann ich es euch nicht, aber ihr könnt, die Kinder im Kinder-CT haben, können heute mal fragen, was im Kinder-CT heute passiert. Da verwandelt sich nämlich auch Wasser in irgendwas. Und ich wurde schon herausgefordert, das in die Predigt auch mit einzubauen. Das mache ich aber nicht, das könnt ihr eure Kinder zu Hause fragen, was denn da passiert ist, dass die plötzlich Kinderwein zu trinken bekommen. Man muss die Feste feiern. Jesus geht auf diesen Wunsch ein. Er hilft, er verwandelt Wasser in Wein und zwar im Überfluss. 600 Liter. Also es reicht nicht nur für die Hochzeitsfeier selbst, sondern auch für alle Nachfeiern, was auch immer. Also die Familie hat damit alle Probleme gelöst, könnte man sagen. Überfluss. Ist Jesus jetzt in die Falle getappt? Einfach nur ein Zauberer, Wundertäter, Effekthascher zu sein? Das haben ja viele aus ihm gemacht. Und die Gefahr ist auch bis heute, dass wir das aus ihm machen, dass er so der wird, der uns die Wunder zu liefern hat oder der jetzt bitte das lösen soll, was gerade an Problemen vor uns steht. Der Wein ist wunderbar, alle sind erstaunt. Der Wedding Planner, der Hochzeitsplaner wundert sich, dass der gute Wein auf den Tisch kommt, wo alle doch schon angetrunken sind. Was mich nochmal zu der Frage führt, wenn die sowieso schon alle so ein bisschen abgefüllt waren, warum denn dann noch mehr Wein? Hat das nicht gereicht? Aber ihr kennt meine Geschichte mit meiner Hochzeit. Also von daher bin ich da vielleicht vorbelastet. Normalerweise macht man das andersrum. Normalerweise betuppt man die Leute ein bisschen, trickst sie aus, gibt den guten Wein am Anfang und hinterher kann dann der Fusel kommen. Jesus schenkt den besten Wein, besser als alles, was bis dahin auf den Tisch kam. Die Leute sind beeindruckt. Das erste öffentliche Wunder von Jesus. Er verbrachte es in Kana in Galiläa, was jetzt auch nicht Zentrum der Weltgeschichte war zur damaligen Zeit. Am Rande, auf einer ganz normalen Hochzeit. Nicht so alltäglich wie jetzt vielleicht der Wein beim Abendessen, sondern der Wein auf einer Hochzeit. Viele Menschen sind zusammen. Die Chance jetzt in der ganzen Region ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, dieses Zeichen können wir nur verstehen, wenn wir einen anderen Text dazu nehmen, nämlich aus Jesaja. Jesaja 25. Das Bild der Hochzeit begleitet uns durch das ganze Neue Testament. Jesus der Bräutigam, die Gemeinde die Braut. Das Hochzeitsmahl, zu dem wir eingeladen sind, alle eingeladen sind, an den Tisch des Hochzeitsmahles zu kommen. Die Hochzeit, die Jesus feiern wird, wenn wir nach dem Tod bei ihm sein werden, wo wir mit ihm vereint sein werden, für immer, untrennbar. In Jesaja gibt es einen Text und das ist mein Punkt, Bibelleser wissen mehr. Das große Freudenmahl, Jesaja 25, Abvers 6. Eine Prophetie, die Jesus hier vor den Augen der Hochzeitsgäste erfüllt. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berge. Wer diesen Text kannte, auf der Hochzeit, vielleicht schon gelesen, auswendig gelernt, rezitiert gehört hat, hat vielleicht mehr verstanden als jetzt nur, naja, Wasser wird zu Wein, die Feier kann weitergehen, wir können weiter saufen, sag ich jetzt mal ein bisschen platt, die Stimmung ist gerettet, die Party kann weitergehen. sondern er merkt, Jesus erhebt mit diesem Wunder einen Anspruch. Das ist der Gott, auf den wir gewartet haben. Er wird den Tod überwinden. Ich lese es nochmal. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Sogar alle Heiden sollen es hören. Die Decke wird von ihren Augen weggenommen. Sie werden erkennen, dass Jesus der Messias ist. Und das ist passiert, sonst würden wir heute hier nicht sitzen. Wir waren nämlich die Heiden, bevor das Evangelium zu uns kam. Jesus nimmt etwas für sich in Anspruch auf dieser Hochzeit. Und ich glaube, die Jünger haben es verstanden, denn es heißt dann, die Jünger, im Johannestext heißt es dann, die Jünger glaubten an ihn. Und damit ist mehr gemeint, als sie trauen ihm zu, Wasser in Wein zu verwandeln. Sie verstehen, dass Jesus der ist, auf den alle gehofft haben. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Jesus ist der, der die wirkliche Freude bringt. Die Freude, die durch nichts mehr aufgehoben werden kann. Selbst der Tod ist nicht mehr die Grenze für Freude, weil er das ewige Leben bringt, weil er den Tod überwindet. Der Tod ist besiegt, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Ein Hochzeitsfest mit einer tiefen Symbolik. Jesus beansprucht für sich selbst, der zu sein, der bis an die Enden der Welt gute Botschaft bringt, Freude bringt, Erlösung bringt. Die Decke wird von den Augen weggenommen werden. Und das geschieht in unseren Tagen überall auf der Welt, auch hier in Marburg und Umgebung, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Wir hatten jetzt gerade Klausur von den Leitungsgremien, Kult, Rat und Vorstand, Freitagabend und Samstag, und haben so einige Berichte gehört. Das ist immer total ermutigend, was so alles geschieht. Und wir haben mal festgestellt oder mitbekommen, wie viele junge Menschen gerade am Richtsberg ganz konsequent in Jüngerschaft eingeführt werden, weil sie sich entschieden haben, mit Jesus zu leben. Das sind vielleicht noch mehr, die sich dazu entschieden haben, aber das sind jetzt 15 Leute, die wirklich konsequent Bibel lesen, sich mit Leuten treffen, mit Erwachsenen treffen, die ihnen helfen, im Glauben erste Schritte zu tun, in den Glauben hineinzuwachsen. Das ist unglaublich, das ist toll, da kann man sich nur freuen. Wenn die Decke weggezogen wird und Menschen erkennen können, Jesus ist der Herr. Das erste Wunder ist nicht nur das Retten einer Party, nicht nur das Glücklichmachen eines Brautpaars, sondern ist ein Wunder mit Anspruch. Ich bin dieser Gott, auf den ihr wartet. Ich bin es, der die Rettung bringt, der den Tod überwindet. Menschen, die diesen Text kannten, werden es verstanden haben. Nicht alle werden ihn gekannt haben. Mir ist der Zusammenhang auch als neu eingefallen oder zugefallen oder wie auch immer. Ich habe es auch nicht in dem Zusammenhang gesehen bis jetzt. Ich habe bis jetzt immer mehr über die Beziehung von Maria und Jesus geredet. Ist auch spannend, kann man auch drüber predigen. Aber jetzt ist mir aufgefallen, nein, es geht um viel mehr. Es geht nicht um Mutter, Sohn, lass mich in Ruhe, ich mache, was ich will. Es geht auch nicht nur darum, Jesus macht ein Wunder, was ein Naturwunder ist. Natürlich kann er das. Wenn er Gott ist, warum sollte er das nicht können? Wenn der, der alles geschaffen hat, die Naturgesetze nicht aufheben kann, das ist für mich logisch, dass er das kann. Und das tut er ja auch in Wundern, dass er Naturgesetze überwindet. Dinge, die er geschaffen hat, kann er auch ändern. Aber darum geht's nicht, sondern um mehr. Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Vielleicht auch ein Appell, auch mal das Alte Testament zu lesen. Ich habe mich jetzt auch durchgebissen, als wir im Sudan waren, durch ein paar Bücher und dachte, oh nein, schon wieder Krieg und schon wieder ein König, der alles richtig macht und der Nächste macht wieder alles falsch und der Nächste macht wieder alles richtig. Grauenvoll. Aber ohne diese Wurzeln verstehen wir auch nicht wirklich, was im Neuen Testament steht. Deswegen nochmal eine Ermutigung. Kauft eine moderne Übersetzung und lest es oder lest eine Kinderbibel oder versucht, das Alte Testament mit einzubeziehen in das Verständnis des Neuen Testamentes, weil da ganz viele Schlüssel drin sind, die uns sonst Texte nur oberflächlich verstehen lassen. Lasst uns beten. Jesus, Wir danken dir, dass du Wunder tust in unserer Not, in unserem Alltag, da wo wir dich brauchen. Du bist dir nicht zu fein, uns auch in alltäglichen Dingen zu helfen, auch in praktischen Dingen immer wieder Wunder zu tun. Davon leben wir. Ob wir sie jetzt mitbekommen oder nicht, ob sie uns bewusst sind oder nicht. Aber du zeigst uns durch deine Wunder, wer du bist, wie du bist, dass du für diese Welt da bist, nicht nur für uns, dass dein Zeitplan manchmal anders ist als unserer, dass deine Lösung nicht immer sofort kommt und nicht immer so, wie wir sie wünschen, aber immer so, dass sie in deinen guten Plan mit dieser Welt passt. Darauf wollen wir vertrauen lernen. Das wollen wir annehmen für unser eigenes Leben. Danke, dass du bist, wie du bist. Und dass du uns liebst, dass du uns Freude schenkst, dass du uns in die Feier mit hineinnimmst, die weltweit gefeiert wird. Die Feier deines Sieges am Kreuz, deiner Auferstehung, der Kraft, neues Leben zu schaffen. So erfüll uns mit dieser Kraft, wenn wir in diese Woche gehen. Lass uns spüren, dass du bei uns bist. Lass uns deine Wunder sehen und herbeisehnen, herbeibeten. Lass uns erleben, dass du der Herr bist über die ganze Geschichte, über unser Leben. Amen.